Die Quäker haben ihre Wurzeln in den turbulenten Zeiten des mittleren 17. Jahrhunderts in England. Der König Charles I. war eben geköpft worden. Der englische Bürgerkrieg wütete im ganzen Land. Die Monarchie, die Regierung, die Staatskirche, das feudale System, alles schien korrupt. Es herrschten Ungleichheit, Gewalt, Furcht und Intoleranz. Aus diesen Zeiten stammt unsere religiöse Gesellschaft. In den 50 Jahren zwischen 1650 und 1700 wuchs sie von einer kleinen Gruppe begabter Prediger und Radikaler in eine Bewegung, die zu ihrem Höhepunkt etwa 60.000 Menschen, damals über 1% der britischen Bevölkerung, zu ihren Anhängern zählen konnte. Die Anziehungskraft lag damals wohl in der erfrischend neuen Auslegung der Heiligen Schriften sowie der Gelegenheit, der Kirche und dem Staat eine lange Nase zu machen. Die prophetischen Stimmen der gründenden Gruppe lockten Menschen an, Männer wie Frauen, die eine Gesellschaft errichten wollten, in der die Werte von Liebe, Frieden, Gleichheit, Wahrheit und Gerechtigkeit gedeihen konnten. Das Himmelreich auf Erden. Durch ihre außergewöhnliche Andachtsweise und Geschäftsmethode sowie ihr anderes Verhalten und Aussehen machten sie auf sich aufmerksam und sich wohl bekannt. Sie stellten damals schon ein ganz besonderes Angebot dar, das viele annahmen. Im Gegensatz zu vielen religiösen und anderen Gruppen, die aus jenen Zeiten stammen und nicht überlebt haben, besteht unsere Bewegung noch heute im frühen 21. Jahrhundert, allerdings leider mit geringerem Anteil an der Bevölkerung. Heute bewohnen wir eine Welt, in der Frieden noch immer nicht herrscht, in der die Länder des Westens regelmäßig in andere Teile der Welt militärisch eingreifen, Waffen an alle möglichen Regimes verkaufen und ihren eigenen Gesellschaften Ungleichheiten unvermindert weiter wachsen lassen. Unsere Lebensweise verursacht unwiderruflichen Klimawandel und steigende Temperaturen mit wohl katastrophalen Folgen. Wir beobachten, wie ein neuer Populismus in unseren Landen wächst und wie die Institutionen internationaler Zusammenarbeit unterminiert und geschwächt werden. In Großbritannien hat die Volksabstimmung über den Brexit nicht nur die politischen Landschaft, sondern auch die ganze Gesellschaft polarisiert und gespaltet. Anderswo auf unserem Kontinent locken rechtsradikale Parteien neue Anhänger zu sich und ein engstirniger Nationalismus erscheint erneut in unseren Gesellschaften, hier in Europa, ebenfalls wie in den USA. Multinationale Unternehmen, die Global Players, bereichern sich und fechten unsere Regierungen an, um ihre eigenen Interessen zu fördern. Turbulente Zeiten also noch immer. Desto mehr, davon bin ich überzeugt, braucht unsere Welt uns Quäker. Was können wir sagen? Was ist in solchen Zeiten, in diesen Zeiten, unser besonderes Angebot als Quäker? In dieser Vorlesung versuche ich zu erläutern, was an unserer Ansicht, an unserer Geschäftsmethode und an unserem Zeugnis so besonders ist. Warum sollte man noch heute Interesse an der Quäkerbewegung finden? Worin liegt unser besonderes Angebot? Warum sollte jemand gerade uns aussuchen, sich bei uns zu Hause fühlen, zu uns gehören wollen, sich mit uns für das Himmelreich auf Erden einsetzen? Aber ich fange mit meiner persönlichen Geschichte an. Wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass wir sowohl von den Bedingungen und Voraussetzungen unserer Kindheit und unserer Erziehung als auch von unserer menschlichen Natur und Umgebung stark geprägt sind. Als Kind der frühen 70er Jahre bin ich in Ostengland in einer Familie groß geworden, wo Liebe und Moral stark waren. Meine Mutter stammt aus einer Linie lebenslanger Baptisten. Ihr Vater, Bauer, war auch Prediger. Ihre Mutter, Organistin, trank, soweit ich weiß, nie Alkohol. Für ihre Familie, alle gute Christen, war das kirchliche Leben in der dörflichen Gemeinde wichtiger Bestandteil ihres Familienlebens und wurde weder bezweifelt noch hinterfragt. Für meinen Vater aber, auch Sohn eines Organisten und Pianisten und einer Konzertviolinistin, war die Existenz welchen Gottes auch immer eine Unmöglichkeit. Ohne naturwissenschaftlichen Beweis, in der Abwesenheit jeder vernünftigen Erklärung, seien alle religiösen Erfahrungen bloß menschliche Erfindung. Es gäbe ganz gewiss keinen Gott. Die Geschichten der Bibel seien nur gut erhaltene Gute-Nacht-Erzählungen alter Zeiten. Die Menschen irrten sich, wenn sie dachten, es gäbe etwas Jenseitiges, das den Verlauf des Universums beeinflusse. So etwas gäbe es nicht. Diese ganz verschiedenen Ansichten meiner beiden Eltern prägten mich natürlich. Als Kleinkind besuchte ich die Sonntagsschule in der Dorfkapelle. Meine Mutter diente dort als Sonntagsschulleiterin, hingehen musste man also, und lernte mit den anderen Kindern die Bibelgeschichten und das Wichtigste des Lebens Christi. Ich ging jeden Sonntag mit meiner Mutter in die Kirche und einmal im Monat mit meinem jüngeren Bruder zum Familiengottesdienst, aber natürlich ohne meinen Vater. Mein Vater hingegen lehrte mich Mathematik und Latein, ließ mich an seiner Seite naturwissenschaftliche Experimente ausprobieren und komplizierte Modelleisenbahnnetze bauen, zeigte mir, wie ein elektrischer Stromkreis funktioniert und dass sich alles erklären ließ. Und wenn sich etwas nicht erklären ließ, so liege der Grund dafür an unserem mangelnden Menschenverstand. Beiden Eltern bin ich für diese Erziehung sehr dankbar. In unserem Haushalt war alles hinterfragbar, interessant. Von allem konnte man lernen, neue Erfahrungen sammeln. Man sollte sich von alten Ideen nicht einschränken lassen, sondern immer bereit sein zu erforschen, Fragen zu stellen, die Tatsachen herauszufinden. Diese Erziehungsbedingungen waren eine hervorragende Vorbereitung für ein Leben unter den Quäkern. Denn Quäkersein verlangt von uns, mit unbeantworteten Fragen, vielleicht sogar mit unbeantwortbaren Fragen, bequem und freudig leben zu können, ohne sie zu befürchten. Nach einigen Jahren der Sonntagsschule, etwa im Alter von 12 Jahren, spürte ich, dass ich etwas anderes in meinem geistlichen Diät brauchte. Das, was man mir gesagt hatte, woran ich glauben solle, lag bei mir nicht ganz richtig. So bemerkte ich, dass ich die Wörter und Sätze der Liturgie sowie das Credo nach dem Priester nicht mehr wiederholen konnte. Irgendwas stimmte nicht ganz. Diese sogenannten überlieferten Wahrheiten hatte ich nicht für mich persönlich erlebt. Ich begann zu suchen. Die nächstliegende Stadt, Saffron Walden, nur ein paar Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt, war eine typische Marktstadt, etwa 60 Kilometer nördlich von London. Sie hatte damals eine überwiegend weiße, gutbürgerliche Einwohnerschaft. Die Auswahl an religiösen Gruppen und Erlebnissen war also entsprechend gering. Ich besuchte die Baptisten, die Methodisten und die Katholiken, fand aber überall dasselbe Problem. Man sagte mir, was ich zu glauben habe, ohne mir eine eigene Ansicht, eine eigene Erfahrung anzubieten oder zu erlauben. Ich selbst mochte nicht genau wissen, woran ich tatsächlich glaubte, wusste aber mit Sicherheit, dass mir dieser Glaubzwang nicht gut passte. So suchte ich weiterhin was Neues. Und nach einer Weile nahm mich ein Ehepaar, Freunde meiner Familie, mit in die Quäkerandacht. Die Stadt Saffron Walden, wo ich immer noch lebe, hat eine lange Geschichte mit dem Quäkertum. Sie ist eine typisch südenglische Marktstadt mit etwa 13.000 Einwohnern. Ihre Kirche über dem Marktplatz und den mittelalterlichen Fachwerkhäusern am Hang stehend, wurde jedoch von Quäkern stark geprägt. Sie waren Brauer, Melzer, Banker und Philanthropen. Die großen Quäkerfamilien des 19. Jahrhunderts hatten der Stadt sämtliche öffentliche Gebäude geschenkt. Schule, Krankenhaus, Bibliothek, Weizenbörse und sogar das Rathaus wurden vom Quäkerpatriarchen George Stacy Gibson und seiner Familie gebaut und der Bevölkerung der Stadt gegeben. Damals wusste ich überhaupt nichts davon. Das Quäkerhaus in der Hauptstraße mag seit dem späten 17. Jahrhundert dort gestanden haben. Ich hatte es nie zuvor besucht oder ihm auch nur den kleinsten Gedanken gespendet. Ich ging also völlig unvorbereitet in meine erste Quäkerandacht. Dort erlebte ich zum ersten Mal die tiefe, gesammelte Stille, die wir so gut kennen. Und dort traf ich zum ersten Mal die Leute der Quäkergemeinschaft, an der ich noch immer teilnehme, die mit mir so großzügig ihre geistlichen Einblicke teilten und die mit mir zusammen bereit waren, sich mit religiösen Fragen auseinanderzusetzen. Zum ersten Mal fragte man mich, woran ich denn glaube. Und zum ersten Mal, als ich die gleiche Frage stellte, bekam ich die Antwort: Ich weiß es auch nicht. Hier fand ich eine Gemeinschaft geselliger Mitsucher, die mich seitdem auf meinem spirituellen Weg begleiten, ohne mich auf einen bestimmten Pfad zu drängen. Das fand ich erfrischend neu. Als erfrischend empfand ich auch den Mangel an Gewissheit. Ich ging also wieder zur Andacht und tue es noch immer. Die Mitglieder der Andachtsgruppe erzählten mir ihre eigenen Geschichten und ich lernte dabei viel über das Quäkertum. Ich organisierte eine Jugendgruppe für die wenigen Quäkerjugendlichen der Umgebung. Wir diskutierten, zelteten, übernachteten im Quäkerhaus und nahmen an regionalen und nationalen Quäkerversammlungen teil. Ich ging dann zur Universität und nahm sofort Kontakt zu der Quäkergemeinde in Manchester auf, zog beim Schreiber und seiner Familie als Untermieter ein und wurde mit den Kindern der Andachtsgruppe dort aktiv. Als ich als Teil meines Fremdsprachenstudiums für ein Jahr nach Deutschland zog, besuchte ich 1992 bis 1993 eine Zeit lang die kleine Andachtsgruppe, die sich jeden Sonntag in einer Wohnung über dem Heidelberger Marktplatz versammelte. Irgendwann zu dieser Zeit wurde ich Mitglied der religiösen Gesellschaft, weil ich feststellte, dass ich mich nie wieder als Nicht-Quäker vorstellen konnte. Vor allem durch meinen Kontakt mit den Mitgliedern der Andachtsgruppe in Saffron Walden erfuhr ich, dass das Quäkersein sich nicht nur theoretisch, aber auch praktisch ausprägt. Ich begegnete Freunden und Freundinnen, deren Lebensweise durch und durch von ihrem Quäkerglauben beeinflusst wurde. In den Beziehungen zu anderen, bei wichtigen Entscheidungen, die sie getroffen hatten, bei ihrer Arbeit und bei sich zu Hause. Dieser hatte in Kenia unterrichtet. Jene zwei älteren Freundinnen hatten an der Quäkerspeisung im Nachkriegsdeutschland geholfen. Eine andere Freundin kämpfte ihr Leben lang für die Abschaffung von Kernwaffen. Hier war eine Religion, die sich in das Leben ihrer Anhänger und Anhängerinnen drängte und sie selbst veränderte. Mir wurde klar, dass Quäkersein nicht bloß darin besteht, ein allwöchentliches Ritual eines Gottesdienstes zu zelebrieren oder zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten anwesend zu sein, sondern eine Einstellung und Überzeugung, die das ganze Leben prägen soll. Ihr habt vielleicht auf der Schule mal ein naturwissenschaftliches Experiment gemacht, wo man eine Blume, eine Osterglocke vielleicht, in ein Reagenzgleis stellt, worin statt reinen Wassers eine Lösung mit blauer Farbe gegossen wird. Man kann dann beobachten, wie durch den Einfluss des Lichts auf die Pflanze die blaue Flüssigkeit langsam durch den Stiel der Blume hochgezogen wird und sich allmählich durch die Adern der Blütenblätter ausbreitet, bis letztendlich die ganze Osterglocke von innen völlig blau gefärbt wird. Ist unsere Erfahrung als Quäker nicht ähnlich? Wir stehen mit unseren Wurzeln in der Quäkerandacht, lassen aber die Stille durch das Licht in uns heraufziehen, bis sich die Einsichten der Andacht in uns ausbreiten und unser ganzes Antlitz, unser Leben verändern. Der britische Quäker George Gorman schrieb 1982: Etwas Unerwartetes habe ich in meinem Leben als Quäker gelernt, nämlich, dass es sich bei der Religion im Grunde genommen um zwischenmenschliche Beziehungen handelt. Dies war eine unerwartete Entdeckung, denn ich wurde in dem Glauben erzogen, bei Religion gehe es im Wesentlichen um die Beziehung zu Gott. Zitat Ende. So habe ich das auch erfahren. Und so zeigte sich das in den Leben der ersten Freunde und Freundinnen, die ich als Jugendlicher kennenlernte. Ihr Umgang mit mir, mit den anderen Mitgliedern der Quäkergemeinschaft und mit anderen Menschen, mit denen sie in Kontakt kamen, ruhte auf den Wahrheiten, die sie in der Quäkerandacht gespürt hatten. Dass es in allen das von Gott gebe und dass wir dies ansprechen können, wenn wir nur frohen Mutes durch die Welt ziehen und als Vorbilder und Beispiele leben. Jedenfalls beeindruckten mich die Freunde und Freundinnen in meiner Andachtsgruppe tief. Ich machte danach eine Lehrerausbildung als Germanist und verbrachte fast 16 Jahre beim Fremdsprachenunterricht in zwei staatlichen Gesamtschulen. Mir war klar, dass ich zuerst Quäker und dann Lehrer war. Ich wollte mit meinen Schülern so umgehen, wie ein Quäker, der Wert auf die Gleichwürdigkeit aller legt, umgehen soll. Dies gelang mir nicht immer. Schulen sind nicht immer ein leichter Ort, um Quäker zu sein. Frag doch mal einen Teenager. Es gibt Kämpfe und Streitereien auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer. Es existieren grundlegende Ungleichheiten im Umgang zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Wie soll man sich als Quäker damit auseinandersetzen? In britischen Schulen werden Lehrer und Lehrerinnen in der Regel mit Sir und Madam und immer nur mit Nachnamen begrüßt und angesprochen. In manchen Schulen stehen die Schüler sogar auf, wenn ein Lehrer den Raum betritt. Es bestehen große Machtunterschiede, und die Macht der Lehrkollegen wird oft eingesetzt, um Streit mit und unter den Schülern zu bewältigen. Jedoch versuchte ich, mich so zu verhalten, als wären meine Verhältnisse mit allen Kolleginnen und Schülern, Schülerinnen und Kollegen mit dem von Gott in ihnen allen. Unser Zeugnis der Gleichheit, der Gleichwürdigkeit verlangt nicht weniger von uns. Ich hatte jedoch Glück mit den zwei Schulen, in denen ich arbeitete. Sie waren Einrichtungen, deren Grundwerte mehr oder weniger mit meinen eigenen im Einklang waren. Trotzdem fiel es mir manchmal schwer, mich unter diesen Umständen bewusst als Quäker zu verhalten. Ich vermute, dass viele von uns Quäkern irgendwann in unserem Arbeitsleben einen ähnlichen Zusammenstoß zwischen unseren Arbeitsbedingungen und unserem Anspruch, unser Quäkerzeugnis zu leben, erfahren. Dies kann uns leicht entmutigen. Obwohl ich immer bereit war, in der Schule meine Erfahrungen und meinen Glauben als Quäker zu diskutieren, habe ich mich nicht immer getraut, ungefragt darüber zu reden. Ich bin kein sehr schüchterner Mensch, aber ich vermied oft dieses Gespräch, sowohl mit Kollegen als auch mit meinen Schülern und Schülerinnen. Andererseits waren meine Schüler und Schülerinnen oft von den Entscheidungen fasziniert, die ich in meinem eigenen Leben getroffen habe. Die Tatsache, dass ich keinen Fernseher besaß, interessierte sie sogar sehr. Einer war so besorgt, dass er mir seinen alten Fernseher angeboten hat. Während dieser Zeit diente ich in der Quäkergemeinschaft in verschiedenen Rollen. Ich war lange Mitglied eines Ausschusses der Jahresversammlung, der sich um Aktivitäten für Kinder und Jugendliche kümmerte. Ich diente als Schreiber des Planungsausschusses für die Jahresversammlung und war auch Schreiber meiner eigenen Andachtsgruppe. Dadurch habe ich in verschiedenen Zusammenhängen die Geschäftsversammlung in der Art der Quäker kennen und schätzen gelernt. Die Suche nach der Einheit in der Gruppe, den gemeinsamen Versuch, Gottes Willen zu erfassen, das befriedigende Gefühl und die Erleichterung, wenn der Schreiber oder die Schreiberin die passenden Worte findet, um das gemeinsame Empfinden der Versammlungen auszudrücken. Ich lernte, Protokolle zu schreiben und den Augenblick zu erkennen, wenn die Versammlung bereit ist, einen Beschluss zu fassen. Vor 6 Jahren wurde ich als Recording Clerk, vergleichbar einem Generalsekretär, von der britischen Jahresversammlung eingestellt. Die Rolle ist dreifach. Ich diene als Sekretär der Jahresversammlung und ihrer verschiedenen Ausschüsse. Dabei sorge ich dafür, dass unsere Entscheidungen im Einklang mit der Disziplin unserer Quäker-Geschäftsmethode getroffen und in die Tat umgesetzt werden. Zweitens bin ich Vorgesetzter des angestellten Personals der Jahresversammlung. Die britische Jahresversammlung hat ein Personal von etwa 180 Personen, die in verschiedensten Rollen arbeiten, um die Entschlüsse der Jahresversammlung zu verwirklichen und die Quäker-Gemeinschaft in Großbritannien zu unterstützen und zu finanzieren. Und drittens habe ich eine Funktion als Sprecher der Quäker-Gemeinschaft auf nationaler Ebene, in Beziehung zum Staat, zu den Medien, zu anderen Kirchen und Glaubensgemeinden und zu anderen Jahresversammlungen der Freunde. Ich glaube, dass es meine Rolle ist, im öffentlichen Raum die Sprache der Liebe zu benutzen. Geistliche Organisationen können das. Die Säkularen wagen das meist nicht. Aber der Titel meines Postens enthält auch das Wort Clerk, Schreiber, Schreiberin. Und die Aufgabe des Schreibers ist, auf die Einheit zu horchen, den Rahmen zu bieten, wo wir gemeinsam die Einheit erreichen können. Das ist für mich das Wichtigste. Mein Dienst in dieser Rolle ist reines Privileg. Ich habe in den vergangenen 6 Jahren viel dazu gelernt. Nicht nur darüber, wie unsere große Organisation funktioniert und wie man auf Quäker Art und Weise eine Gruppe Kollegen leiten kann oder wie die Werte der Quäker sich im Kontext eines Arbeitsplatzes zeigen, sondern auch über die Vielfalt der Anliegen, für die sich die Quäker einsetzen, über die kreativen und friedlichen Methoden, die wir gebrauchen, um Änderungen in unserer Welt herbeizuführen, wie die stille Diplomatie der Quäkerarbeit bei den Vereinten Nationen und den europäischen Institutionen, die Arbeit des ökumenischen Begleitprogramms in Israel-Palästina oder die Heilungsarbeit ostafrikanischer Freunde und vor allem Freundinnen in den 20 Jahren seit dem Massaker in Ruanda. Ich habe auch gelernt, wie viel wir mit unseren Kollegen in anderen Kirchen und Glaubensorganisationen gemeinsam haben und wie viel Respekt wir unter unseren Partnern in anderen Kirchen, Glaubensgruppen, Organisationen der Friedens- oder Umweltbewegung genießen, wenn wir mit ihnen am runden Tisch zusammensitzen als Quäker. Leider ist mir aber auch klar geworden, dass viele uns gar nicht kennen. Viele Briten haben das Wort Quäker nur in Bezug auf Haferflocken oder Schokolade gehört. Oder glauben, wir wären irgendwann in den vergangenen Jahrhunderten ausgestorben. Unser Licht steht nicht auf dem Leuchter. Soweit meine Geschichte und meine persönliche Erfahrung. Das ist die Brille, durch welche ich die Welt des Quäkertums betrachte. Und diese ist selbstverständlich eine Vorlesung aus britisch-europäischer Sicht. Ich habe versucht, den Schatz zu beschreiben, den ich darin erfahre und was ich als unser besonderes Angebot jetzt im frühen 21. Jahrhundert sehe. Wie können wir aber unser so besonderes Angebot in unseren modernen, turbulenten Zeiten wirkungsvoller der Welt anbieten? Wenn wir, die wir ja schon alle Quäker sind, unsere Quäker-Andachtsweise, Geschäftsweise und Zeugnis so schätzen, wieso teilen wir es nur so sparsam mit anderen Suchenden? Meines Erachtens müssen wir zunächst lernen und einüben, unsere Quäker-Erfahrung zu benennen und zu beschreiben. Und das auch in Worten, die andere leicht verstehen können. Zu oft vermeiden wir das Gespräch. Oder wir verdünnen unsere Erläuterung dermaßen, dass der Wert des Schatzes verringert wird. Wir sind zwar oft aktiv für die Gesellschaft, wir versuchen, in den Worten von Sidney Bailey, schon jetzt so zu leben, als ob das Reich Gottes schon Wirklichkeit wäre, aber wir denken nicht immer daran zu erklären, wie und wieso wir das tun. Wie beschreiben wir es denn, dieses besondere Angebot? Was haben wir, die Quäker, das wir dem Rest der Welt zur Verfügung stellen können und wollen? Wie können wir unsere Erfahrungen mit anderen Suchenden teilen und unseren Glauben und unser Wirken erläutern? In diesem Abschnitt der Vorlesung versuche ich, in eigenen Worten das zu schildern, was ich in der Stille der Quäkerandacht und in der Andachtsgruppe erfahre und wie es unser Leben verändern kann. In meiner eigenen Andachtsgruppe erfuhr ich eine Bereitschaft, sich gegenseitig bei unserer gemeinsamen Suche zu begleiten, uns zu unterstützen. Als ich als junger Teenager zum ersten Mal zur Andacht kam, erzählten mir die alten Freunde in der Gruppe, die meisten natürlich inzwischen verstorben, wie sie ihren Glauben, ihre Lebensart und Weise hatten beeinflussen lassen. Ich habe schon beschrieben, wie ich beeindruckt war, wie das, was ihnen in der stillen Andacht geschah, auf irgendeine Weise den Rest ihres Lebens betraf. Ich fand auch eine Offenheit für neues Licht, obwohl die Wurzeln des Quäkertums ganz offenbar dem Christentum entstammen. Freundete ich mich damals mit Quäkern an, die Gott auf verschiedenste Weise und in diversesten Formen erlebten. Universalisten, Christinnen, Anhänger und Anhängerinnen anderer Religionen, die sich bei den Quäkern zu Hause fühlten. Naturwissenschaftler, Agnostikerinnen. In der Andacht selbst wurde die Existenz eines äußeren Gottes behauptet, bestätigt, bezweifelt oder verneint. Die jeweiligen Sprecher wurden nicht verurteilt, sondern die Einsichten, die sie mit uns teilten, wurden ernst genommen, geschätzt. Und keine wollte eine bessere Wahrheit wissen. Meine Suche nach der Wahrheit setzt sich immer noch fort. Jedoch mag und schätze ich diese Ungewissheit, die uns durch das Leben begleitet. Sie ermöglicht ein lebenslanges, innerlich reicher machendes Suchen. Es ist die Suche nach dem Weg Gottes, die uns zusammenführt. Das ist von Quäker Glauben und Wirken. Unser Gemeinschaftssinn hängt nicht von einem einheitlichen Glaubensbekenntnis ab. Unsere gemeinsame Erfahrung des Wartens auf die Führung Gottes in der Andacht und in der Geschäftsversammlung sowie aufmerksames Zuhören und wohlwollendes Aufeinanderzugehen führen zu einem Leben in Liebe füreinander. Und für andere auch über unsere Gemeinschaft hinaus. Ende des Zitats. Was können wir denn sagen über unsere so geliebte stille Andacht? Man sitzt ja da, ist ganz Ohr und wartet. Was geschieht? Wir treten aus der Andacht anders, als wir sie betraten. Aus unserer Quäkererfahrung können wir sagen, dass wir in der Stille der Andacht eine unmittelbare Verbindung zu Gott spüren können. Wenn wir nur aufhören zu sprechen, erst dann spricht Gott zu uns. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir geführt werden können, besonders wenn wir in der Andacht aufmerksam sind. Wir erleben, dass wir dazu gehalten sind, Zeugnis in der Welt abzulegen. Auch wenn dies uns in ungewohnte oder unerwartete Richtungen treibt. Wir verlassen die Andacht verändert. Es sei denn, wir gehen an die Andacht so heran, wie Ann Wilson dem jungen Samuel Bowness 1696 vorwarf: Du bist bloß ein Quäker als Gewohnheit. Du kommst zur Andacht, wie du von ihr gegangen bist, und gehst nicht besser von ihr, als du gekommen bist. Wie wird es dir am Ende ergehen? Wir haben in der Andacht erfahren, dass wir durchs Tal der Todesschatten sowie über grüne Auen und zu stillen Wassern geführt und begleitet werden können. Uns wird, wenn wir in der Stille unserer Andacht um Hilfe beten, die Stärke gegeben, Probleme zu bewältigen oder uns innerlich zu einer bestimmten Aktion zu verpflichten. Ich persönlich habe manchmal in der Andacht entdeckt, dass ich jemandem doch vergeben müsse oder dass ich über eine wichtige Entscheidung doch noch mehr Klarheit haben solle oder dass jemand mich brauche und ich ihn besuchen oder mit ihm reden solle. Dies erleben wir aber nicht immer und nicht immer, wenn wir es erwarten. Und ich muss zugeben, dass ich, wie sicher fast alle Quäker, in der Andacht manchmal vergeblich versuche, meine abschweifenden und störenden Gedanken zu beseitigen und innerlich beschäftigt und abgelenkt bleibe oder sogar einschlafe. Die Andacht ist also wichtiger Bestandteil unseres besonderen Angebots. Sind wir bereit, sie mit anderen zu teilen? Ich habe manchmal den Eindruck, wir wollen diesen Schatz, den wir entdeckt haben, verstecken, als Geheimnis unter uns behalten. unser Licht unter den Scheffel stellen. Als Teenager fiel es mir schwer, mich mit dem Getümmel meiner Gesamtschule auseinanderzusetzen. Ich brauchte die Stille und fand sie in der Andacht. In unserer heutigen Welt von Lärm, dem Klingeln von Handys und dem Rummel des Alltags stets umgeben, brauchen wir umso mehr unsere Dosis der Stille. Der Schweizer Freund Pierre Lacroux schrieb in seinem Buch »Gott ist Stille«: In der aktiven Stille beginnt das innere Licht zu leuchten, ein winziger Funke. Damit die Flamme entfacht werden und wachsen kann, müssen die spitzfindige Erörterung und der Tumult unserer Gefühle zum Verstummen gebracht werden. Durch Aufmerksamkeit voller Liebe ermöglichen wir, dem inneren Licht aufzulodern, unser ganzes Sein zu erleuchten und unser ganzes Wesen zu einer Lichtquelle zu machen, die nach außen strahlt. Diese Aufmerksamkeit voller Liebe kann uns schwerfallen. Uns ist eine dermaßen intensive Konzentrationsspanne nicht immer gegeben. Und worauf wenden wir unsere Aufmerksamkeit? Die Andacht ist in den meisten abrahamischen Traditionen eher transitiv. Die Andächtigen verehren ein gewisses Etwas. Bei uns scheint es manchmal ganz anders zu sein. Wir sitzen zwar voller Aufmerksamkeit in der Stille, aber es gibt kein Objekt unserer Verehrung, wenigstens nicht im üblichen Sinn. Wie finden neugierige, suchende Menschen den Weg zu uns? Wie können wir unser Angebot sozusagen ins Schaufenster setzen? Wir sollten die Schwierigkeit der ersten Begegnung mit unserer Quäker-Tradition nicht unterschätzen. Bei dem Besuch einer Andachtsgruppe in England traf ich einen Freund der Freunde im Alter von etwa 75 Jahren, der mir erzählte, er besuche erst seit ein paar Monaten diese Andachtsgruppe. Ich gratulierte ihm natürlich. Er habe ein Quäkerhaus etwa 25 Jahre früher aber zum ersten Mal betreten. Er habe durch ein Fensterlein in den Andachtsraum geguckt, eine Gruppe Sitzender mit feierlicher Miene im Kreis beten gesehen und sei wieder davongegangen, weil er meinte, die Andacht nicht stören zu dürfen. Erst 25 Jahre später besuchte er uns wieder. Auf rein praktischer Ebene machen wir es Suchenden oft nicht leicht, unsere Andachtsgruppen und unsere Gemeinschaft ausfindig zu machen. Sogar in Großbritannien, wo wir Freunde in fast jeder Stadt anwesend sind und öfters eigene Gebäude besitzen, ist unsere Quäkerbewegung häufig nur schwer sichtbar. Unsere Quäkerhäuser sind häufig etwas anonym, manchmal abgelegen oder an Wochentagen geschlossen und ungekennzeichnet. Auch wenn jemand über das Gebäude stolpert, in dem wir uns treffen, ist es ihm oder ihr nicht immer sofort klar, dass er oder sie hereinspazieren darf. Die lächelnden Freunde und Freundinnen, die zur Begrüßung am Eingang stehen, können auch als Wächter wahrgenommen werden. Andachtsgruppen, die kein eigenes Quäkerhaus haben, finden es noch schwieriger, sich in der Gemeinde sichtbar zu machen, wenn sie keine Gelegenheit haben, Schilder oder Plakate auszuhängen oder außerhalb der Andachtszeiten offene Türen zu haben. Zudem kommen wir oft aus weiteren Entfernungen zusammen. Sind nicht die enge Nachbarschaft einer Dorfkirche, wo sich alle schon vom Alltagsleben kennen. Der zufällige Passant oder Passantin findet uns wohl nicht. Oft hören wir deshalb die Klage von neuen Freunden der Freunde, die erst nach langer Suche den Weg zur Quäkerandacht finden, und die sagen, wo habt ihr denn gesteckt, als ich euch gebraucht habe? Und dazu kommt auch ein Problem der Sprache. Als ich begonnen habe, diese Vorlesung in deutscher Sprache zu schreiben, habe ich festgestellt, dass mir trotz meiner relativ guten Deutschkenntnisse den Wortschatz des Quäkertums nicht ausreichend bekannt war. Ich habe neue Wörter dazugelernt und neue Bedeutungen für mir schon bekannte Wörter. Ich habe Begriffe gefunden, die ich nur schwer in die Fremdsprache ausdrücken konnte. Für den Menschen, der uns Quäker zum ersten Mal begegnet, wird das erste Gespräch auch quasi in einer fremden Sprache geführt. Man muss neue Begriffe dazulernen und bekannte Begriffe nehmen eine neue Bedeutung an. Wenn man versucht, die Begegnung mit dem Ewigen zu beschreiben, ist es schon schwierig genug, wenn man die Sprache gut kennt. Wir müssen uns bemühen, glaube ich, unseren spirituellen Wortschatz zu definieren, zu erläutern, damit sich neue Suchende bei uns bequem fühlen können. Dies ist umso wichtiger, weil die Gesellschaft um uns herum immer säkularer wird. Die Begriffe und der Wortschatz des gemeinsamen Christentums, die wir früher alle miteinander teilten, sind in unseren Ländern nicht mehr so allgemein bekannt und nicht mehr anzunehmen. Wie ist es für jemanden, der zum ersten Mal zu uns kommt, hat aber kein voriges Verständnis für die Begriffe der Religion, der Spiritualität oder auch des Quäkertums? Wie können wir uns denn sichtbarer machen? Für mich ist der erste Schritt dieser. Wir persönlich müssen bereit sein, in klaren Worten über unsere Erfahrungen und Zeugnisse als Quäker zu sprechen. Wir müssen unseren Glauben und unser Wirken klar artikulieren und bereit sein, als sonderbar zu gelten. Es ist normal, anders zu sein. Es steht auf eurer Webseite. Wir wissen ja schon, dass viele Suchende Durst darauf haben, das innere Licht in ihr eigenes Leben hereinzulassen, auf die direkte Beziehung zum Geist, die sie in der Quäkerandacht erfahren können. Viele von uns haben selbst erlebt, dass der traditionelle Gottesdienst mit seinen Ritualen und priesterlichen Interpreten uns das unmittelbare Verhältnis zu Gott nicht ermöglicht. Wir wissen ja, dass es andere Menschen gibt, die immer noch auf dem Weg sind zur für sie richtigen geistlichen Gemeinschaft. Wir brauchen klare, attraktive Materialien, interessante und dynamische Webseiten, lesbare Bücher und Plakate, die einem ins Auge springen. Doch sie allein genügen nicht. Wir brauchen auch unbedingt die mündliche Überlieferung. Wir müssen mutig sein, Leute anzusprechen, die vielleicht unsere Einsichten gerne teilen würden. Wir sollten uns nicht schämen, offenbar Quäker zu sein. Hier in diesem Jahrhundert in Europa oder wenigstens in West- und Mitteleuropa haben wir sogar das Glück, eine echte religiöse Freiheit zu besitzen. Wir brauchen nicht die Angst unserer Vorgänger und Vorgängerinnen zu haben, verhaftet oder auf andere Weise unterdrückt zu werden. Vielleicht wichtiger als alles andere ist aber, dass unsere Lebensführung deutlich von unserem Glauben und unserem Zeugnis spricht. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es genügt nicht, uns regelmäßig zur Andacht zu begeben, wenn wir wie Samuel Bowness nicht besser von ihr gehen, als wir gekommen sind. Der ehemalige Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, hat davon gesprochen, dass die Religion in Europa zu einer Freizeitbeschäftigung wird. In der Bibel schreibt aber Jakobus: Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, er gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Da siehst du, dass der Glaube gewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ende des Zitats. Unsere Religion kann also nicht bloß Freizeitbeschäftigung sein. Wie sich die Tinte durch die Blüten der Osterglocke ausbreitet, so müssen wir unseren Glauben durch unser Leben durch unsere Lebensweise und Lebensentscheidungen verbreiten. Damit es von uns, wie von den frühen Christen gesagt werden kann, siehe, wie sie einander lieben. Wie June Ellis 1986 über Andachtsgruppen schrieb. Sie schreibt weiterhin, könnte dies gleichermaßen über uns gesagt werden. Sind unsere Andachten Orte, wo Neuankömmlinge sich immer willkommen fühlen? Oder fühlen sich dort manchmal Menschen einsam? Was erleben jene, die Teil unserer Andachtsgruppen sind? Ist ihr Leben verändert? Sind sie fürsorglicher geworden? Lieben sie mehr? Unsere extreme Geschäftigkeit sowie der Druck und die Anspannung des modernen Lebens bringen uns oft vom Weg zu einer lebendigen und liebevollen Gemeinschaft ab, deren Pflege aber gerade deshalb umso notwendiger ist. Übrigens müssen wir in einer religiösen Gesellschaft, die zumindest in Großbritannien zu 86% aus Menschen besteht, die erst als erwachsene Quäker geworden sind und die überwiegend in Haushalten leben, in dem sie die einzige Person sind, die den Quäkern angehört, erneut lernen, unser Quäkersein durch unser Leben auszudrücken. Es ist nicht mehr automatisch anzunehmen, dass jemand der religiösen Gesellschaft Zeit, Dienst oder sogar Geld ohne Kompromiss oder Verhandlungen mit anderen Familienmitgliedern schenken kann. Wie erleben wir denn den Ruf zum Zeugnis? Wie verbinden wir den direkten Kontakt mit dem Göttlichen, den wir in der stillen Andacht erfahren, mit unserem Zeugnis in der Welt? Wie werden wir zu unseren religiösen Aufgaben geführt und durch sie geleitet? Wir mögen manchmal grandiose Ideen davon haben, was wir in der Welt als Quäker unternehmen wollen, ändern wollen. Ich glaube jedoch, dass wir bei uns zu Hause und in unserer unmittelbaren Umgebung anfangen müssen. Das früher erwähnte Zitat von George Gorman lehrt uns, dass wir zunächst bei unseren Beziehungen mit anderen Menschen beginnen müssen. Abgesehen von der Gottesführung, die wir in der Andacht bekommen, können wir uns ja nur auf unsere Lebenserfahrungen und unsere persönlichen Beziehungen beziehen. Wenn wir den Kurs der Welt ändern wollen, können wir es nur dann schaffen, wenn wir mit anderen Menschen gute Beziehungen knüpfen, Vertrauen in andere haben, einander besser lieben lernen. Isaac Pennington schrieb 1667, unser Leben ist Liebe, Frieden und Wohlwollen. Nachsichtig sein mit anderen, einander verzeihen und nicht anklagen, sondern füreinander beten und einander mit sanfter Hand aufrichten. Als ich die britischen Quäker bei Gesprächen mit Regierungsmitgliedern und Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften über die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare vertrat, habe ich erfahren, dass die Vertreter und Vertreterinnen, aber leider waren es in diesem Fall meist nur Vertreter, auf zwischenmenschlicher Ebene häufig viel gemeinsam haben. Es sind oft unsere Institutionen und vielleicht auch unsere bedingungslose Treue zu ihnen, die uns in den Streit führen. Statt uns dazu leiten, zwischenmenschliches Verständnis zu finden. Manchmal saßen wir in Konferenzen am runden Tisch, wo wir alle der Reihe nach die Position unserer jeweiligen Organisationen schilderten. Erst im Aufzug, auf dem Weg zum Ausgang, gaben wir unsere Reserve auf und sprachen miteinander als Gleiche. Leider war es oft dann zu spät, um das Ergebnis der Konferenz zu beeinflussen. Die Arbeit der Quäkerbüros mit den Vereinten Nationen in Genf und New York beruht schon längst auf dieser Einsicht. Wenn einzelne Menschen ehrlich und offen miteinander reden können, so erreichen sie einen Zustand des gegenseitigen Verständnisses, der dann Fortschritte ermöglicht. Mag es in den Bereichen der Menschenrechte, des Friedens oder des Klimawandels sein. Diese Arbeit, sowie viel weiteres Quäkerzeugnis, das auf demselben Prinzip beruht, lässt sich eigentlich auf die Worte von George Fox zurückführen, dass wir frohen Mutes durch die Welt ziehen und das von Gott in jedem Einzelnen ansprechen sollen. Wir sind ja alle Nachbarn. Daher unser Friedenszeugnis. Die echte Begegnung mit dem Anderen wie mühsam diese auch sein mag, führt uns zu der Entdeckung desjenigen von Gott in allen Menschen. Daher leitet sich auch unser Gleichheitszeugnis. Derjenige, der keinem Übel tun möchte, lebt ehrlich, lebt einfach und lebt klimabewusst. So sehe ich auf jeden Fall unser Zeugnis. Es ist als Einheit und eben nicht als eine Art Checkliste zu verstehen, die wir als Freizeitbeschäftigung betrachten können. Unser Zeugnis ist oft langfristig angelegt und manchmal vergebens. Es stammt nicht nur von uns selbst, sondern ist eine Aufgabe, zu der wir als Dienst berufen werden. Wir prüfen es in der stillen Andacht, entweder selber oder durch die Geschäftsversammlung oder einen Klärungsprozess mit anderen Mitgliedern unserer Gemeinschaft. Und wir müssen laut Nummer 27 der Ratschläge und Fragen der britischen Jahresversammlung bereit sein, Risiken einzugehen, abenteuerlustig zu sein. Nimm das Leben als Herausforderung. Wenn du zu wählen hast, nimmst du dann den Weg, der die größere Möglichkeit bietet, deine Gaben im Dienste Gottes und der Gemeinschaft zu nutzen. Lass dein Leben sprechen. Wenn Entscheidungen anstehen, bist du dann bereit, gemeinsam mit anderen Klarheit zu suchen. Bittet ihr Gott um Führung und helft ihr einander mit Rat. Dank dieses Ratschlages habe ich mich für die Stelle des Recording Clerk beworben und nach ihm richte ich immer noch meine Entscheidungen. Die Tatsache, dass unsere Aufgaben nicht nur persönliches Zeugnis, sondern gemeinsam geprüft und daher gemeinsam weitergeführt und unterstützt werden, ist für mich wichtiger Teil des besonderen Angebots, das einem durch die Quäker-Gemeinschaft ermöglicht wird. Man ist nicht mehr allein, sondern Mitglied einer Gruppe Gläubiger. Unser Gemeinschaftssinn, wieder von Quäker Glaube und Wirken, unser Gemeinschaftssinn hängt nicht von einem einheitlichen Glaubensbekenntnis ab. Er wächst dadurch, dass wir gemeinsam Andacht halten, einander kennen und lieben lernen, Verantwortung übernehmen, miteinander sprechen und gemeinsam arbeiten. Unsere gemeinsame Erfahrung des Wartens auf die Führung Gottes in der Andacht und in der Geschäftsversammlung sowie aufmerksames Zuhören und wohlwollendes Aufeinanderzugehen führen zu einem Leben in Liebe füreinander. Wir kommen gleich zum Schluss der Vorlesung. Wir haben schon viele Worte hinter uns. Ich habe das besondere Angebot beschrieben, die ich als junger Suchender geschenkt bekam. Ich habe versucht zu erläutern, was wir in der stillen Andacht erfahren und euch aufgefordert, eure eigenen Erfahrungen untereinander und mit anderen zu teilen. Oft habe ich das Gefühl, dass wir das mit dem Teilen unserer Erfahrungen nicht dezidiert genug angehen. Rosemary Elliott zeichnete in 1998 in ihrer Richard Gush-Vorlesung zur Mittel- und Südafrikanischen Jahresversammlung dazu ein für mich brauchbares Bild, wie wir uns verhalten sollten. Sie verglich unsere Zusammenkünfte zur Andacht oder zu tiefen Gesprächen mit einer Zusammenkunft zu einem gemeinsamen Picknick, wo jeder aufgefordert wird, einen Korb mit Essen mitzubringen und den Inhalt zu teilen. So sollten wir bei unseren geistlichen Picknicks auch keine Scheu haben, den Deckel vom Korb zu nehmen und den Inhalt zu teilen. Und nicht bloß in der Andachtsgruppe dasitzen, mit dem Picknickkorb geschlossen auf dem Schoß. Dies besonders als Ermutigung für die eher stillen Freunde, davon zu berichten, dass auch sie etwas Besonderes haben, was sich lohnt, dass es geteilt und empfangen werde. Ich möchte euch ermutigen, nicht nur unter euch miteinander, sondern auch öffentlich über das besondere Angebot der Quäker zu sprechen. Ich möchte euch auch dazu ermutigen, eure Türe zu öffnen, eure Gesellschaft und Gemeinschaft allen Suchenden offen zu machen, die Barrieren für ihre Teilnahme zu beseitigen, ihnen über unser besonderes Angebot, ihnen dieses besondere Angebot tatsächlich anzubieten und sie willkommen zu heißen. Ich habe versucht zu erklären, wie unser Glaube, unsere Erfahrungen in der stillen Andacht und unser gemeinsames Streben nach dem Himmelreich auf Erden uns dazu führt, Zeugnis abzulegen. William Penn schrieb 1682: Wahre Religiosität treibt die Menschen nicht aus der Welt, sondern hilft ihnen, besser in ihr zu leben und stärkt sie in ihrem Bestreben, sie zu verbessern. Das ist für mich unser besonderes Angebot als Quäker in diesen turbulenten Zeiten.